Gibt es irgendwelche Fragen zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe? Zweifel, Kommentare? Ja.
Vor der Pause noch mal von drei Eigenschaften gesprochen. Kannst du noch kurz darauf eingehen?
Das wollte ich dann noch
Ja.
machen. Warten wir erstmal, ob jetzt noch eine Frage ist zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Und dann ja.
Die Frage nach dem Ich, das nicht besteht, dass es nicht auffindbar ist, ist dann die Definition, das Bewusstsein ist in einem Körper. Wenn ich mich als Mensch, habe ich ja kein Ich. Ist das Bewusstsein verpackt in einem Körper? Ja, klingt ein bisschen komisch die Frage,
Nein.
wenn es kein Ich.
Ja, erstmal muss man sicher länger darüber reflektieren, welches Ich gibt es und welches nicht. Du bist da und ich bin hier. Wenn du mir sagst, da ist kein Ich, dann hau ich dir auf die Nase. Dann weißt du, dass es da ein Ich gibt und dass es hier auch ein Ich gibt. Also das ist erstmal wichtig. Und Ich-Stärke ist super wichtig. Also Ich-Stärke zu kultivieren ist ganz, ganz wichtig. Und die größte Ich-Stärke hat der Buddha. Also das ist ein komplexes Sache. Und das andere ist dann natürlich zu reflektieren, aber auch in der eigenen Erfahrung zu schauen, ja, wo ist Bewusstsein? Und es ist eine gute Frage, ist Bewusstsein irgendwie, hat das was mit dem Gehirn zu tun? Ist das innerhalb des Körpers? Und das würde ja so die materialistische Weltsicht, von der wir alle sehr stark beeinflusst sind, klar sagen. Also die materialistische Sicht würde sagen, da ist Materie und das ist das Primäre, aus dem alle Dinge gemacht sind. Und irgendwie ist in unserem Falle, und manche würden das dann so auf das Gehirn reduzieren, Materie so kompliziert geworden, dass daraus Bewusstsein entsteht. Oder manche Materialisten würden sogar sagen, das Bewusstsein ist das Gehirn. Und es gibt nur materielle Prozesse. Und das ist eine spannende Frage. Man könnte einfach mal, und das ist hilfreich in der eigenen Meditationspraxis, so die ganzen Bücher über Neuropsychologie und Materie und so, Quantenphysik einfach mal so in den Schrank stellen und einfach mal auf die eigene Erfahrung schauen. Also wenn du jetzt nicht Bücher über Neuropsychologie gelesen hättest, dass das mit dem Gehirn zu tun hat und so, wenn du das mal alles weglässt, das sind ja alles Konzepte. Das ist ja alles, was du so glaubst, weil das in Büchern steht. Und in Meditation würde man wagen, sich nicht auf das zu verlassen, was andere Leute schreiben und was sie so rausgefunden haben, sondern wie ist das in meiner eigenen Erfahrung? Also, wo ist zum Beispiel die Erfahrung? Wo nimmst du jetzt zum Beispiel die Erfahrung in den Händen? Wo findet das statt? Und zwar nicht, indem du andere mentale Bilder hervorrufst, um das zu erklären, sondern in deiner direkten Erfahrung. Wo ist das lokalisiert? Ja, und dann beginnst du einfach so auf dich selber, auf die eigene Erfahrung zu schauen und nicht auf das, was in Büchern steht. Und dann natürlich das, was in den Büchern steht, kann dann auch sinnvoll sein. Also ich will das jetzt nicht als eine Landkarte nicht abtun, sondern aber hier in Vipassana-Meditation, in der Meditation auf die Natur von Bewusstsein geht es mehr darum, dass man Bewusstsein direkt untersucht. Nicht durch Theorien, nicht durch Erklärungen, sondern durch das Schauen. Das ist so ungefähr so, wenn du einen Apfel verstehen willst, dann kannst du studieren, wie man Äpfel anbaut und Bücher lesen und dann weißt du alles über Äpfel, aber dann weißt du immer noch nicht, wie ein Apfel schmeckt. Und genauso kannst du alle möglichen Neuropsychologien über Bewusstsein, Philosophie über Bewusstsein lesen, aber dann weißt du immer noch nicht, was Bewusstsein ist.
Das glaube ich eben nicht, dass in den Büchern stimmt. Ich finde die Antwort, die lese ich gar nicht.
Ah, das ist gut.
Ich brauche jetzt von dir hören, dass du die anderen Sachen so gut erklärst.
Ja, meine Meinung ist, oder das, und das entspricht auch meinen eigenen Erfahrungen, dass Bewusstsein nicht lokalisierbar ist, und mein Ansatz ist mehr so der Quanten, wenn man das jetzt so aus wissenschaftlicher Sicht sehen würde, also der quantenphysikalische Ansicht, dass die Substanz, also dass es da keine Materie gibt und dass man letztendlich in der Sicht auf wie die Dinge wirklich existieren, auf Bewusstsein stößt. Also total umgekehrt. Also für einen Materialisten ist Materie, Materie, das ist das, was es real ist, und dann kommt da irgendwie so das Bewusstsein raus in der Evolution. Aus buddhistischer Sicht oder aus Quantenphysik Sicht ist es genau umgekehrt. Das, woraus alles gemacht ist, ist, sagen wir mal, Bewusstsein. Ja? Es ist etwas Nicht-Materielles. Und was wir Materie nennen, würde in dieser Sicht so eine Ausstrahlung sein. Dieses Bewusstsein, sagen wir das mal. In Englisch würde ich sagen Awareness or Mind. Ja? Und es ist halt total umgekehrt. Das heißt also, was aus dieser Sicht ein Quantenphysiker finden würde, wenn er schaut und schaut, so okay, der geht davon aus, das ist Materie hier und das ist aus Atomen gemacht. Jetzt schaue ich mir mal die Atome an. Dann kommt das und dann geht er so weiter. Und die suchen ja immer noch irgendwie das letztendliche Partikel, ja? So, das suchen die ja immer noch. Zumindest diejenigen, die immer noch hoffen, dass da irgendwas ist, ja? Aber viele haben das ja aufgegeben, ne? Und die sagen ganz klar, also das, was der Quantenphysiker immer finden wird und der, auch der Meditierende, ist letztendlich sich selbst. Ja. Gefällt dir. Dann brauchst du dich gar nicht verwirren zu lassen durch die Materialisten. Ja. Es ist natürlich jetzt sagen wir mal im gesellschaftlichen Durchschnitt muss man so diese Haltung ein bisschen für sich behalten. Ja? Weil der Materialismus, also und die Leute, die würden ja gar nicht sagen, ich bin Materialist, aber sie sind es. Also, ja. Okay.
Danke.
Ja. Ja.
Ich wollte nur noch ergänzen, dass ich gerade ein Buch lese über The Soul, also das Buch heißt The Soul of an Octopus. The Soul of an Octopus.
The Soul of an Octopus, ja. Okay. Ja.
Okay. Also in Deutsch heißt der Titel etwas anders.
Ja.
Es geht eigentlich um einen Journalisten, die Oktopusse untersucht hat und mit denen auch eine Beziehung aufgebaut hat. Also die Tiere haben sie auch erkannt, also als eine Person halt. Und sie hat sich auch mit Biologen zusammengetan, darüber dann sich unterhalten, was denn eigentlich das Bewusstsein ist von dem Tier. Und sich sehr darüber erstaunt, und dass zum Beispiel ein Seestern, der kein Gehirn hat, wie der Oktopus, sondern nur ein neuronales Netz um den Mund, dass diese sich zum Essen hin bewegen kann, auch eine Beziehung hat zum Oktopus und dessen gewahr ist, dass da auch der Oktopus ist und der Seestern. Und in diesem Buch, es hat mich überrascht, wie erstaunt die waren über diese Fähigkeit, dieser Lebewesen eigentlich zu kommunizieren und zu sein, obwohl jetzt der Seestern zum Beispiel kein Hirn hat.
Also,
fand ich irgendwie erstaunlich.
Ja,
meine Sicht.
Ja, Ja, es ist hilfreich. Es ist hilfreich für uns aus vielen Ecken solche Informationen zu bekommen, die uns so ein bisschen flexibler machen in diesem einfach gestrickten, okay, das ist das Gehirn und darauf kommt es an. Und jetzt, wenn wir Gedanken untersuchen wollen, dann müssen wir das Gehirn untersuchen. Ja? Und alles, was das so ein bisschen flexibler macht, wobei das natürlich auch Sinn macht, das andere, das ist hilfreich. Ja? Dass wir wieder so staunen und die Dinge wieder neugierig betrachten. Ja.
Könnte man denn nicht auch universell sagen, weil alles zusammenhängt, das Bewusstsein, dass das universell ist?
Ja, wie du das nennst, ist eigentlich egal. Das kannst du auch dreckige Unterwäsche nennen. Ja, das gesagt. Das habe ich jetzt von irgendeinem anderen zitiert. Aber natürlich, und es ist gut, dass man da so Worte findet, die so für dich Sinn macht und die so in Einklang sind mit dem, ja, dass das nicht irgendwie so störend ist. Manche Worte, die rufen dann eher Widerstand auf. Aber wenn du so das Wort universelle Energie oder universell, das ist, kann ich mich total mit anfreunden. Ja.
Ich habe noch eine Frage zu so chronischen Störfaktoren im Körper.
Ja.
Wenn ich mich auf das Meditationsobjekt fokussiere, dann ist im Hintergrund immer dieser Störfaktor, irgendein Schmerz im Körper.
Ja.
Und dann entscheide ich mich, ich schaue das an. Und dann sehe ich ja, also es bewegt sich, es ist dynamisch, aber es löst sich nie auf. Vielleicht jahrelang nicht.
Ja.
Und irgendwann vielleicht schon, aber
ja. Oder auch irgendwann schon.
Und für mich ist die Frage, wie viel Raum gebe ich denn dann? Also dann das bin ich vielleicht eine Zeit lang damit. Und irgendwann habe ich genug?
Genau, das ist eine gute Frage, da so eine Balance zu finden.
Ja.
Und das kann, glaube ich, da gibt es keine, also ich denke, da gibt es keine Regel. Also was auch wichtig ist, ist, dass wir Freude betonen. Und dass wir da so eine Balance finden. Das heißt also, also was heißt Freude betonen? Das heißt also, dass in jedem Moment erfahren wir auch körperliche Phänomene, die zumindest neutral sind oder neutraler oder freudiger oder entspannter. Und dann ist es gut, also da so eine Balance zu finden zwischen dem Unbehagen und dort in deinem Körper, wo kein Unbehagen ist. Also, ja, und dann gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Wie kann man in eine Meditationspraxis Freude bringen? Also, ein Minimum könnte sein, die Freude, dass man den Mut hat, mit sich zu sitzen. Also, die Freude darüber. Dann so diese Praxis des Guru-Yogas, also die Freude, dass man Anleitung hat, dass man diesen Kontakt mit dem Dalai Lama hat oder also so eine Freude. Dann so die Dankbarkeitspraxis, ja, also so Freude zu haben, wow, ich habe heute Wasser, ich habe was zu essen, ich habe ein Bett zum Schlafen. Also das ist so eine Freude. Aber und dann trotzdem, wie du das sagtest, also trotzdem immer mal da so auch hinspüren in das Unbehagen, um damit zu sein. Dann Anatta, das ist nicht meins, das bin nicht ich. Denn diese Bewegung ist natürlich, also jetzt die Bewegung so, das ist mir zu viel, das ist angebracht, Und ich würde auch nicht jemanden ermutigen, jetzt in jeder Meditation mit einem chronischen Schmerz zu sitzen. Aber natürlich diese Bewegung, das ist mir zu viel, kommt aus der Identifikation mit einem Ich, das getrennt existiert von diesem von dieser unangenehmen Erfahrung. Also eine unangenehme Erfahrung hat schon auch das Potenzial, Ursache zu werden für eine Einsicht in Anatta, in nicht selbst, in die Leerheit. All das, was ich gesagt habe, ist nicht wirklich befriedigend und weißt du auch schon. Es ist immer wieder gut. Ah, dann bin ich ja froh. Ich komme eigentlich einfach nicht auf etwas anderes. Mehr habe ich nicht zu sagen.
Stimmt, ich muss auch ja. Freude immer wieder betonen.
Ach gut, das war das, was du als nützlich. Ja. Ja, das ist, und das ist auch, weil ich ja immer so, ich habe recht viel so die Tendenz, darüber zu sprechen, wie man sich auf die schwierigen Aspekte, auf die schwierigen Prozesse bezieht. Ja, also das ist irgendwie so meine Tendenz. Und weniger, also ich vergesse das selber auch in meinen Belehrungen, so auf die Freude, ja. Also das Freude, erstmal zu schauen, wow, yeah, da ist immer Freude. Also, weil es zum Beispiel, wenn ich so mache, da ist da eine Freude. Also in Bewegung ist immer so eine Freude. Da kann so ein Wunder sein, ja. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, gleichzeitig habe ich so einen ziemlich chronischen Schmerz so unterhalb des Schulterblatts, ne? So, das ist wie so ein Messer. Es ist im Moment nicht so besonders stark, aber es ist eigentlich immer da. Manchmal ist es stärker, manchmal ist es schwächer. Das heißt also, und das ist etwas, womit ich arbeiten kann und in das ich einatmen kann und das bewegt sich auch und so weiter und so fort. Aber in einer Meditation, wenn ich jetzt stabile Aufmerksamkeit entwickeln möchte, ist es vielleicht besser, auf die Freude zu schauen, die in dieser Bewegung ist, und das in den Vordergrund zu holen. Solange es nicht zu einem Kampf wird mit dem Schmerz. Also wenn ich dann so merke, dass dort ein Kampf kommt, das heißt also, ich werde ruhelos, ich werde unzufrieden, ich will die Meditation aufhören, ich fühle, das funktioniert nicht so. Also dann würde ich sagen, okay, dann geh jetzt mach das primäre Objekt diesen Schmerz. Oder ich mache wirklich was ganz anderes. Also ich stehe auf und tanze. Ja. Also so diese Bewegung auf das Unbehagen zu, kann auch zu fundamentalistisch und zu, gerade wenn du so ein Negativ-Dweller bist, ja, also so Hobby-Leider. dann ist natürlich jetzt so die Belehrung, so oft gehe an die Orte, die du fürchtest, das ist gefundenes Fressen für dich. Ne? Und dann wäre es vielleicht herausfordernder für dich und vielleicht merkst du dann auch so Widerstand, wenn ich sage, ja, da ist auch immer Freude. Ja, dann merkst du so, das kann ja nicht sein, das stimmt nicht. Das ist alles schrecklich und alles voll Leid und keiner liebt mich und dann kann also die Ausrichtung auf Freude eher die Herausforderung sein. Das ist dann der Ort, den du fürchtest. Ja? Das bringt mich auf einen anderen Punkt, den ich noch sagen wollte. Also ich sagte ja, so ein wichtiger mentaler Prozess, der ja das Entwickeln von stabiler Aufmerksamkeit unterstützt, ist die Intention. Das andere ist positive Verstärkung. Das ist ganz wichtig. Und zwar, Teil dieses Trainings ist ja, dass wir üben, dass wir diesen mentalen Faktor stärken, der wahrnimmt, wenn wir nicht mehr mit dem primären Objekt in Kontakt sind. Ja, also das ist so das Aha. Ja, oh ja, ich mache ja was ganz anderes, als mit dem Atem zu sein. Ja, und das ist so, also Introspektion wird dieser mentale Faktor genannt. Und das ist etwas, was wir alle haben. Wir haben diese Kapazität, Meta zu gehen, und das wird auch Meta-Gewahrsein genannt. Also du gehst so, du betrachtest den Geist, und nimmst wahr, was der Geist macht. Ja? Also ist der Geist, ist deine Aufmerksamkeit immer noch mit dem Atem oder ist sie mit etwas anderem? Und das ist eine Kapazität, die wird hier gestärkt. So, das ist auch wieder ein Prozess, der ist nicht in deiner Kontrolle, weil es da keinen Boss gibt. Also wenn es dann Boss geben würde, der würde dann sagen, Introspektion, so, du schaust dir das jetzt an und du bist klar, ja, auf deinen Zehen und dir entgeht nichts. Okay, Introspektion, okay. So ist es leider nicht, ja, weil dieser Prozess, mit dem wir uns identifizieren dann, den wir Ich nennen, der hat genau die gleiche Kraft oder Wichtigkeit wie alle anderen Prozesse auch. Ja, der bildet sich zwar so ein, ich bin der große Boss, aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist nur auch eines der Teammitglieder. Und jetzt kommt die positive Verstärkung. Also wenn du Introspektion nicht befehlen kannst, das zu tun, was in der Meditation passieren sollte, du musst Introspektion bestätigen, wertschätzen. Und das tust du durch positive Verstärkung. Das heißt also, wenn immer Introspektion seinen Job gut macht, also zu diesem Aha-Erlebnis es führt, sollte da so ein Moment von so ein Erfolgserlebnis sein. So, aha, wow, ja, ich bin abgelenkt. Das heißt also, ich bin achtsam. Ja? Also ein Moment der Ablenkung ist ja ein Moment der Achtsamkeit. Was leider passiert ist, oder was leider für Anfänger passiert ist, dass ein Moment dieser Achtsamkeit, also wenn Introspektion seine Arbeit gut macht, so als Niederlage gesehen wird. Oh Scheiße, schon wieder abgelenkt, ich kann nicht meditieren, jetzt sitze ich hier schon 10 Minuten und habe an was total anderes gedacht, total meine Zeit verschwendet. Ja, also Introspektion macht endlich mal seinen Job gut und dann BOOM! kriegt einen auf den Deckel, ja? Ah, ja. Yeah. Ja, und was macht Introspektion? Introspektion sagt, ich glaube, ich sag gar nichts. Denn wenn ich was sage, dann passiert was Schlimmes. Ich halte lieber meinen Mund. Ich sehe das zwar, aber ich sage nichts. Ja? Deswegen positive Verstärkung. Und wenn es jetzt, also sagen wir mal, du sitzt 20 Minuten und du hast so 10 Minuten Ablenkung, dann so Moment Atemmeditation, dann ist das gut genug. Und in dem Moment freust du dich. Oder das ist, freuen ist vielleicht ein bisschen stark, aber das ist so eine Genugtuung oder so, das ist ein positiver Moment. Und wenn du das dann machst, dann wird diese scheue Introspektion wird mutiger und freudiger. Ja? Und hat mehr Raum. Also das ist ein Prozess und das ist so, und dann wird das, also das wird so automatisch. Ja? Das automatisiert sich. Und es ist tatsächlich möglich und du hast die Kapazität, dass du sogar bevor also die Ablenkung stattfindet, bevor hast du dann, also Introspektion nimmt das so wahr, so okay, da ist so, also da ist dann auch das periphere Gewahrsein so wichtig, dass du so mehr, oh, da kommt sie, die klebrige, stressige Geschichte, oh, da kommt sie, ja, also so, atme nicht dazu. Oh ja, da kommt sie. Oh, habe ich schon tausendmal gedacht. Da kommt nichts Neues mehr. Oh, schon wieder das Gleiche. Das ist es doch. Ja. Und dann hältst du die einfach so im peripheren, liebevollen Gewahrsein. Also du hast so eine gewisse Entsagung entwickelt. Ja. Das bringt einfach nichts auf dieser Geschichte zum tausendmalsten. Und dann, wenn das klarer wird, also diese Introspektion, dann kommt das erste Wort der stressigen Geschichte. Hat doch gar keine Kraft, ja? Aber du merkst, oh, jetzt kommt's. Okay. Ja.
Ja. Also erstmal vielen herzlichen Dank für deine Metapher da mit diesem Tablett und mit den Katzen. Das finde ich wirklich super, weil ich auch Katzen mag. Also wenn irgendwas Unangenehmes kommt, dann kann ich auch sagen, bist du streichel und dann kannst du vielleicht wieder gehen.
Genau.
Aber ich weiß nicht, ich habe eben immer ein bisschen Mühe, also das habe ich dir auch schon mal gesagt, mit auf einem Objekt zu bleiben. Also ich weiß nicht, ob das zusammenhängt mit... Also jetzt vorhin ist auch so eine starke Müdigkeit wieder gekommen. Und dann habe ich mir überlegt, soll ich jetzt auf die Müdigkeit das als Objekt zum Beispiel nehmen? Oder wie würdest du dann...
Also das, da möchte ich heute Nachmittag nochmal drüber reden. So, und der Nachmittag ist ja auch gute Zeit, um über Dummfall. Weil das ist eines der wichtigeren Themen in dieser, also grobe Dumpfheit, subtile Dumpfheit und wie man damit arbeiten kann und was das so ist. Das ist ein Thema. Und das andere ist, es gibt also so eine andere Herangehensweise an das Thema geistige Stabilität und das ist, was Schamata ohne Objekt genannt wird. Weil es ist, und das ist so auch persönlich unterschiedlich, das hat verschiedene Gründe, dass wir einfach so auf Methoden anders ansprechen. Und also das Schamata ohne Objekt ist so, gibt es da noch diese, ja, da gibt es doch immer noch, kannst du mir gerade mal diese Kugel da geben? Mit dem, ja, genau. Ja. Ja. So. Also da in der Mitte sitzt deine Buddha-Natur, ja, dein inneres Licht. Und das sind jetzt also diese ganzen Katzen und Dinger, die so, die also die Buddha-Natur verdecken, ja, also die Wolken, die den Himmel verdecken. So, die Idee in der Meditation, also in der objektlosen Meditation oder der Shamatha ohne Objekt ist, dass du also einfach Raum lässt. Ja? Also kein Objekt vorziehen, kein Objekt ablehnen, sondern panoramisch, absichtsloses, offenes Gewahrsein. Und was dann passiert ist, dass die Dinge, die also das Licht verdecken, die setzen sich ab. Du musst also gar nichts tun. Und genau das passiert jetzt, ja. Wenn aus der Sicht dieses Ansatzes wäre tatsächlich jedes Tun wollen, ja, jedes Tun wollen, macht das Gegenteil. Ja. Und da können wir so unseren eigenen Weg und experimentieren noch. Und für einige ist es so ein bisschen eine Mischung, also dass man so vielleicht am Anfang der Meditation eher sogar den Atem zählt zum Beispiel, um wirklich so ein bisschen erstmal so eine Stabilisation, ja, aber und dann ins absichtslose offene Gewahrsein. Die Herausforderung im absichtslosen offenen Gewahrsein ist, dass das so ein Spaced-Out-Meditation wird. Also dass es kein absichtslose offenes Gewahrsein ist, sondern so ein vor sich hin träumen und hindämmern und so und dann so in so einen hypnagogischen Zustand gehen, wo vielleicht sogar Engel kommen und so weiter. Und das wäre auch in einigen Traditionen durchaus eine Praxis, die dort geübt wird. Ja? Aber hier in der Meditation, wo wir stabile Aufmerksamkeit entwickeln wollen, wären das alles Katzen, ja, also auch die Engel, die kommen. Also das sind so die zwei Möglichkeiten, dass die Meditation, also die absichtslose Meditation oder das Shamatha ohne Objekt, wird eher nicht an Anfänger gelehrt, also in der tibetischen Tradition, sondern das ist im Grunde genommen ein leichterer Weg, aber also für Menschen, die jetzt gar keine Erfahrung hat in Geistesbetrachtung und mit ist es leichter, so in diese Fallen zu fallen, ja? Also so Tagträumen, ja? Also du fällst dann so in Tagträume. Aber für andere ist es, also auch für Beginner manchmal, ist es wirklich so eine Erleichterung, da plötzlich zu sehen, oh, da ist noch so eine andere Möglichkeit. Ja? Besonders wenn so eine Tendenz zum Perfektionismus da ist, so eine Anstrengung, so eine Grundanstrengung, weil dann die Meditation auf dem Objekt oft frustrierend wird und sehr viel Energie braucht. Ja? Also das ist auch so, ist ja so, wir haben ja, es gibt die Möglichkeit, oder das ist, was wir erreichen wollen, ist so das Meditationsobjekt nicht so zu halten, ja, also wenn das jetzt der Atem ist, deswegen bewege ich das, also mit Anstrengung, sondern es ist mehr so, ja, also vollkommen mühelos. Es ist so, mehr so in ein Kontakt sein mit dem Meditationsobjekt, aber nicht getragen von Konzentration und Anstrengung, sondern von Liebe und von Interesse. Aber für einige ist das erstmal fast unmöglich, ja. Und dann ist es vielleicht sinnvoll, mit absichtslosen offenen Gewahrsein zu experimentieren, ja. Was gut ist im absichtslosen offenen Gewahrsein oder Shamatha ohne Objekt ist, es ist so eine Vorstufe der Meditation auf die non-duale Meditation, der Awareness of Awareness Meditation, die Meditation auf die Natur des Geistes. Also das ist so, und es wird auch gelehrt in der Tradition, in der Mahamudra und Dzogchen Tradition wird eher Shamatha ohne Objekt gelehrt. Ja.